alle begrüßen, die hier sind. Wir haben auch noch Besuch aus Tansania. Ganz besonders herzlich willkommen. Und dann natürlich alle, die über den Livestream zugeschaltet sind. Guten Abend und willkommen. Wir betrachten heute das letzte Kapitel von Hiob. Kapitel 42, Abvers 1. Darf ich bitten, Sascha? Und zwar bis Vers 6 zunächst.
Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen habe ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche.
Danke. In Kapitel 31, Vers 40, letzter Vers, da heißt es: Die Worte Hiobs sind zu Ende. In den langen Diskussionen mit den drei Freunden, Eliphas, Bildad und Zophar, hat Hiob das letzte Wort behalten. Dann kam Elihu, der Jüngste, der ganz anders war und der das Problem des Leidens ganz anders angeht und wirklich mit göttlicher Weisheit. Im Kontrast zu den Freunden Hiobs und auch im Kontrast zu den Irrtümern Hiobs in seinen Reden. Und er nimmt dann die Kapitel 32, 33 und so weiter bis 37 ein. Zwischendurch gibt er Hiob die Möglichkeit, darauf zu reagieren und ihn zu korrigieren, wenn er meint, er müsse korrigieren. Hiob spricht nicht mehr. Hiob schweigt. Und dann, ab Kapitel 38, Vers 1, spricht Gott aus dem Sturm. Liest du uns nochmals den ersten Vers, Sascha, von Kapitel 38?
Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach.
Und da kommt die Rede Gottes aus dem Sturm, Kapitel 38, 39. Und schließlich in Kapitel 40 haben wir gesehen, da heißt es in Vers 3,
da antwortete Hiob dem Herrn und sprach.
Ganz kurz spricht er bis Vers 5. Er bricht das Schweigen, aber wir haben damals gesehen, bei der Betrachtung von Kapitel 40, das war Schmollen. Er hat einfach anerkannt, Gott ist größer, er ist ein kleiner Mensch und sollte am besten einfach nichts sagen. Aber er hat seinen Irrtum nicht eingesehen. Und dann spricht Gott nochmals und weiter aus dem Sturm und beschreibt Behemoth und Leviathan, das Tier auf der Erde und das Tier aus dem Meer. Und dann kommt Kapitel 42. Hiob antwortete dem Herrn. Hiob bricht nochmals das Schweigen und kommt hier zur Buße. Und zwar so gründlich, dass er sagt in Vers 6, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. In Vers 2 anerkennt er nochmals Gottes Größe und Allmacht. Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Aber jetzt schmollt er nicht mehr, sondern er anerkennt Gottes Allmacht, bereut seinen Irrtum, dass er nämlich in seinen Reden Gott angegriffen hat und Gottes Gerechtigkeit in Frage gestellt hat. Und er macht das klar in Vers 3. Wer ist es, der den Rat verdunkelt ohne Erkenntnis? Da zitiert er aus der Rede Gottes in Kapitel 38, 2. Gott stellt nämlich die Frage, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Also wer ist es, der mit Worten es schafft, dass für andere Menschen Gottes weiser Ratschluss zugedeckt wird, unklar wird, Menschen verwirrt. Wer ist das? Und erst hier beantwortet Hiob die Frage. Gott hatte insgesamt über 80 Fragen gestellt in seiner Rede aus dem Sturm. Und eine Frage war, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Oder einfach ohne Erkenntnis wie hier. Und dann sagt Hiob, so habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand. Er konnte nicht verstehen, was steckt hinter diesen Leiden, durch die er hindurchgehen musste. Seine Freunde, die sagten, es ist ganz klar, wenn jemand so schwer leidet, nicht nur ein bisschen, so schwer wie Hiob, dann ist das der Beweis, dass das ein Heuchler gewesen ist und der in Wirklichkeit im Verborgenen wenigstens in der Sünde gelebt hat. Und schließlich wurde ihm sogar von seinen Freunden, von ihrer Seite her, unterstellt, dass er sogar Dinge öffentlich gemacht hätte, die Unrecht waren, also reine Verleumdung. Und Hiob hat dabei Gottes Gerechtigkeit in Frage gestellt, indem er seine Gerechtigkeit verteidigen wollte. Und so sagte er, so habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Natürlich, er hat den Hintergrund auch nicht gekannt, denn wir kennen aus Hiob 1 und 2, das Buch Hiob gab es ja noch nicht, Hiob äußert in seinen Reden den Wunsch, dass seine Worte aufgeschrieben würden. Und so wurden sie dann auch niedergeschrieben. Aber er wusste nicht um das, was eben in Hiob 1 und 2 uns enthüllt wird, dass es im Himmel eine Unterhaltung gab, dass Gott mit Satan über Hiob gesprochen hatte. Und Hiob hat behauptet, Hiob ist nur ein treuer Gläubiger, weil es ihm so gut geht. Würde Elend über ihn kommen, dann würde er sich offen von Gott lossagen. Und die ganze Geschichte, jetzt bis Kapitel 41, hat bewiesen, Hiob hat seinen Glauben bewahrt. Das war nicht einfach, er war nicht gläubig, damit es ihm besser geht. Das wäre eigentlich Wohlstandsevangelium. Ich glaube, damit es mir besser geht. Aber Hiob glaubte, obwohl es ihm ganz mies ging. Und dann sagt Hiob, also er hat Dinge beurteilt, die für ihn zu wunderbar waren. Und hat gemeint, Gott sei gegen ihn. Er sei sein Feind. Und dabei war der Herr immer freundlich in seinem Herzen ihm gegenüber. Und nun, Vers 4 sagt Hiob, höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du belehre mich. In Kapitel 38,3 hat Gott gesagt zu Hiob, er soll doch bitte Gottes Fragen beantworten. Und in Kapitel 40 wird das nochmals wiederholt. 40, Vers 7. Aber jetzt sagt Hiob umgekehrt. Ich will fragen, du belehre mich. Er will die Wahrheit von Gott bekommen. Sie ist bei Menschen nicht zu finden. Gut, bei Elihu schon. Aber das war, weil er ein Herz hatte, das offen war für die ganze Wahrheit. Und das fehlte bei den drei Freunden. Und dann sagt Hiob in Vers 5, mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Was leiten wir aus diesem Vers ab?
Dass er dass Gott ihm begegnet ist, ihm erschienen ist.
Ja, also die Rede Gottes aus dem Sturm war nicht nur eine Audition, also eine übernatürliche Stimme, die er gehört hatte, sondern es war auch eine Vision, also etwas, was er übernatürlich gesehen hat. Er hat Gott gesehen und er sagt, das ganze Leben lang war das nie so. Und wir werden gleich sehen, damals war Hiob offensichtlich 70 Jahre alt. Also ich bin 63 und ich habe Gott noch nie gesehen. Er war 70, hatte Gott auch nie gesehen. Aber da gab es eine Ausnahme. Gott ist ihm erschienen und darum sagte er, mein Auge hat dich gesehen. Und als Folge dieser Gotteserscheinung und Gottes Rede aus dem Sturm bereut Hiob seine Sünden. Und das ist so wichtig. Der Mensch muss seine Schuld hier auf Erden bekennen und bereuen. Ganz grundsätzlich. Und zwar in Hebräer 9, Vers 27. Da wird nämlich die Frage beantwortet, gerade kürzlich hat mir jemand eine E-Mail geschickt und gefragt, gibt es nach der Bibel eine Reinkarnation? Was muss man antworten? Ganz einfach. Mit dem, was das Wort hier sagt in Hebräer 9, Vers 27.
Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht.
Ja, und zwar ist dieses Wort einmal hier ein Zahlwort. Also einmal, nicht einmal. Ja, alle müssen einmal sterben, ja? Nein, einmal sterben und dann das Gericht. Also der Mensch stirbt nicht, wird wiedergeboren, stirbt wieder, wird wiedergeboren, stirbt wieder. Er stirbt nur einmal. Und dann das Gericht. Das heißt, der Mensch hat also die Möglichkeit, hier auf der Erde die Vergebung Gottes zu bekommen. Und was auch wichtig ist, Hiob hatte da nicht jemanden, der vermittelte. Er kam direkt mit seiner Buße zu Gott. Er war also darin nicht abhängig von einem anderen Menschen. Und der Jesus sagt in Markus 2, dass der Sohn des Menschen gekommen ist und dass er eben Macht hat, Sünden zu vergeben. Aber was so erstaunlich ist, Markus 2, lesen wir Vers 10.
Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten.
Und so weiter. Also, warum sagt der Herr, er hat Vollmacht, auf der Erde Sünden zu vergeben? Weil dem Menschen vergeben werden kann, grundsätzlich während der Zeit, in der er auf der Erde lebt. Also wenn er die Vergebung nicht zu Lebzeiten auf der Erde annimmt, kann er sie im Jenseits nicht mehr bekommen. Aber auf der Erde, sehr wohl. Und darum ist uns das so ein wunderbares Beispiel. Natürlich, Hiob war schon ein Gläubiger. Aber er hat da erkannt, wie er durch dieses Leiden hindurch eben versagt hat, Gott in seiner Gerechtigkeit in Frage gestellt hat. Und das tat ihm so leid. Und diese Buße ist natürlich eine Buße, die, kann man sagen, Vorbild sein sollte für die folgenden Jahrtausende. Hiob lebte vor über 4000 Jahren, nicht wahr? Und wie viele Menschen haben von dem Buch Hiob profitiert? Und wir lernen auch durch das Buch Hiob, wie der Mensch vergeben bekommt. Direkt zu Gott gehen, im Gebet, und sagen, ich verabscheue mich und bereue in Staub und Asche. Das ist nicht oberflächliche Umkehr, sondern wirklich ein tiefer innerlicher Zerbruch. Und dann lesen wir weiter, Verse 7 bis 8, bitte.
Und es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter: Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandopfer dar für euch selbst. Mein Knecht Hiob aber soll für euch bitten, denn nur ihn werde ich erhören, dass ich gegen euch nicht nach eurer Torheit handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob.
Also, hier spricht Gott jetzt nicht mehr zu Hiob, wie er bis anhin gesprochen hat aus dem Sturm, sondern jetzt spricht er den Ältesten der drei Freunde an, Eliphas. Und weil der Älteste ist, wird er angesprochen. Und Gott macht klar, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde. Die haben gedacht, was sie in all diesen Reden ab Kapitel 4 gebracht haben, das war wirklich Top-Weisheit. Und es ist wahr, wir haben gesehen, so viele Wahrheiten, so viel Einsicht. Also wir haben ja durch all die Kapitel hindurch profitiert und profitiert. Aber sie haben richtige Dinge in Bezug auf die falsche Person gesagt. Und haben das auf Hiob bezogen, anstatt auf Gesetzlose. Und sie haben auch Dinge gesagt für die falsche Zeit. Im tausendjährigen Friedensreich wird das Böse auf dieser Erde von Gott direkt bestraft werden. Und sofort. Aber in der Zeit, in der Gott eine indirekte Regierung hat, wie zur Zeit von Hiob und auch heute, ist das eben nicht so. Und so kann man einfach die Reden der Freunde nehmen und sie auf die richtige Zeit, auf die richtigen Personen anwenden und schon hat man ganz viel gelernt. Aber wir sehen, wie viel Schaden man anrichten kann mit richtigen Dingen, die man auf die falsche Zeit bezieht und auf die falsche Person. Und Gottes Zorn ist entbrannt gegen Eliphas und er sagt, und gegen deine beiden Freunde. Das waren die Freunde von Eliphas. Nicht wahr? Wir haben sie immer gekannt, die drei, als die Freunde Hiobs. Aber diese Freundschaft war ja eine Katastrophe. Also, wie die mit ihrem Freund umgegangen sind, da kann man also nur noch sagen, Eliphas hatte zwei Freunde, aber Hiob war nicht sein Freund. Aber eben, diese beiden Freunde. Und Gott macht klar, sie haben nicht geziemend über Gott gesprochen. Und in Vers 8 am Schluss nennt er das sogar Torheit, was sie gesagt haben. Wenn er sagt, damit ich nicht an euch tue nach eurer Torheit. Also nicht geziemend und es war töricht, was sie gesagt haben. Und zwar eben, weil sie es falsch angewendet haben. Und das macht klar, wie wichtig es ist, dass wir die Bibel richtig anwenden. Also wir dürfen auch zum Beispiel nicht Verheißungen an Israel, die grundsätzlich irdischer Art sind, einfach unbesehen übertragen auf die Gemeinde, die eben grundsätzlich himmlische Segnungen hat. Und wenn man das macht, kann man plötzlich Erwartungen wecken, die nicht zu erfüllen sind. Und man kann Leuten, die schwer krank sind, sagen, du hast keinen Glauben, sonst wärst du gesund. Ja, Gott hat der Gemeinde diese Verheißungen nicht gegeben. Gesundheit um jeden Preis. Aber Israel hatte ganz spezielle Verheißungen, was die Gesundheit dann betrifft. Und wenn man nun Bibelverse nimmt, die wohl richtig, absolut richtig sind für Israel, aber sie auf die Gemeinde bezieht, da kann man Menschen zutiefst verletzen und sie auch in ein Loch stürzen. Und nun sagt Gott, nicht geziemend, Torheit. Aber was wir jetzt noch dazu sagen müssen, Gott sagt, nicht geziemend, in Vers 7 habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Was heißt jetzt das? Ja, das heißt, genauso wie Hiob nicht geziemend gesprochen hat in seinen Reden, haben auch sie nicht geziemend gesprochen. Also es ist nicht ein Kontrast. Ihr habt nicht geziemend gesprochen wie mein Knecht Hiob. Nein, es wird nicht gesagt, Hiob hat geziemend gesprochen, sondern sie haben nicht geziemend gesprochen wie Hiob auch nicht geziemend gesprochen hat. Und das wird nochmals wiederholt in Vers 8 am Schluss. Nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Aber was auffällt ist, jedes Mal sagt Gott nicht nur einfach Hiob, sondern mein Knecht Hiob. Viermal, jawohl, hier viermal und noch weitere Male in Kapitel 1 und 2. Gegenüber Satan hat Gott auch so über Hiob gesprochen. Mein Knecht Hiob. Können wir zum Beispiel schauen, Kapitel 1, Vers 8. Gott spricht im Himmel zu Satan, der vor den Thron Gottes kommt. 1, Vers 7 und 8.
Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet.
Ja, sehen wir, wie Gott spricht über Hiob. Er hat, natürlich hatte diese Glaubensgerechtigkeit, die Hiob hatte, als wahrer Erlöster, der umgekehrt war. Wir haben ja in seinen Reden gesehen, wie er anerkennt, dass er als verdorbener Mensch geboren wurde. Er hat erkannt, dass er ein Sünder war und hat eine Umkehr, eine Bekehrung erlebt und dann als Bekehrter eben gerecht gelebt. Und darum sagt das Gott, mein Knecht Hiob, seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde. Unerhört. Und dann auch in Kapitel 2, bei einer weiteren Unterredung im Himmel, sagt Gott auch da in Vers 3, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob. Also Gott gibt diesem Mann einen wunderbaren Titel, 6-mal, eben 4-mal in Kapitel 42 und 2-mal in Kapitel 1 und 2. Und jetzt stellt man sich die Frage, ja, aber wenn Gott hier das negativ meint, ihr habt nicht geziemend von mir geredet wie Hiob, warum sagt er dann so positiv wie mein Knecht Hiob? Wie kann man das beantworten? Warum benutzt Gott gerade da so einen schönen Titel für Hiob, obwohl er eigentlich sagt, Hiob hat falsch gehandelt?
Ja, ein Knecht tut, was der Meister will.
Ja, natürlich, weil Hiob eben wirklich Gott gedient hat. Aber warum sagt Gott gerade im Zusammenhang, er hat mir gedient, in dem Zusammenhang, wo er sagt, er hat nicht recht gesprochen über mich?
Er hat Buße getan.
Ja. Und wenn jemand wirklich Buße tut, dann ist die Sünde vergeben und es ist eigentlich so, wie wenn wir diese Sünde nicht begangen hätten. So vollkommen ist Vergebung. Und darum, wenn jemand wirklich echt umkehrt, echt Buße tut, das ist etwas ganz Wunderbares. Da wird man so vollkommen entlastet von der Schuld, dass man sich sagen kann, jetzt ist es so, wie wenn es nie geschehen wäre. Und eben, das ist die richtige Antwort. Vers 6, da hat Hiob gesagt, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Jetzt ist es geordnet. Gott weiß zwar noch, was gewesen ist. Und er erklärt Eliphas, du hast falsch gehandelt und Hiob hatte auch falsch gehandelt. Aber Hiob hat das geordnet vor Gott. Und zweimal, also ist es so, wie mein Knecht Hiob, Vers 7, Vers 8 am Schluss. Und das ist auch das Wunderbare, wenn wir daran denken, im Lukas-Evangelium wird so eindrücklich beschrieben, wie Petrus den Herrn verleugnet hat. Auch in anderen Evangelien wird darüber gesprochen, aber jetzt speziell in Lukas, da wird nämlich dann auch berichtet, wie es während des Prozesses im Haus des Hohenpriesters zu einem Augenkontakt kam zwischen dem Herrn vor dem Hohen Rat und mit Petrus draußen im Vorhof. Und das Lukas-Evangelium sagt, wie Petrus die Augen des Herrn sah und dann brach er zusammen und weinte bitterlich und geht in die Nacht hinaus. Aber für ihn war irgendwie die Welt zusammengebrochen. Jetzt ist alles vorbei. Aber Petrus hat eine völlige Wiederherstellung erlebt. Und zwar nicht nur in dem Moment, wo er dann so bitterlich geweint hat und das echt bereut hat, sondern er durfte als erster Mann eine Begegnung haben mit dem Auferstandenen. Die wird ganz kurz in dem Satzteil in Lukas 24 erwähnt. Und noch kurz von dem Apostel Paulus in 1. Korinther 15. Frauen haben den Herrn vorher gesehen. Aber der erste Mann war Petrus. Und von dieser Begegnung wird uns nichts gesagt in der Bibel. Das war ein Gespräch zwischen dem Herrn und Petrus allein. Und dort wurde alles geklärt. Aber später gab es noch eine Begegnung am See Genezareth in Johannes 21. Und da hat der Herr vor allen anderen Jüngern, die da waren, gesagt, liebst du mich mehr als diese? Er hatte ja im Vorfeld seine Verleugnung gesagt, wenn alle sich ärgern, ich bin bereit für dich in den Tod zu gehen. Also das heißt, ich liebe dich mehr als alle anderen. Und der Herr sagt, liebst du mich mehr als diese? Und man merkt, und alle haben es gehört, Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Der Herr hat nicht gefragt, ob er ihn lieb habe, griechisch Phileo, sondern er hat ihm gesagt, liebst du mich mehr als diese? Und das ist Agapao, das ist das Wort für die göttliche Liebe und es stärker. Aber er sagt nicht, ich liebe dich. Und schon gar nicht, ich liebe dich mehr als die anderen. Ich hab dich lieb. Und der Herr stellt dann weitere Fragen, weitere Nuancen. Aber das war ganz wichtig, damit die anderen wussten, ja, Petrus hat Buße getan. Nicht wahr? Petrus hat den Herrn in der Öffentlichkeit verunehrt. Und darum war es in dem Fall wichtig, dass es auch in der Öffentlichkeit klargestellt wurde. Wenn wir sündigen, und das ist wirklich nur etwas zwischen uns und dem Herrn, dann müssen wir das vor dem Herrn in Ordnung bringen. Und wir müssen uns nicht dem Zeitgeist anpassen und uns outen, indem wir unsere Kleider ausziehen vor den Leuten. Nein, Gott hat einen Grund gehabt, warum er nach dem Sündenfall den Menschen Kleider geben wollte. Und zwar nicht Minimalkleider, wie das bei Adam und Eva zuerst war, sondern er hat ihnen lange Kleider, die eine richtige Bedeckung bedeuteten, gegeben. Und darum, Gott will nicht die Selbstentblößung. Und eine andere Sache ist, wenn die Sache öffentlich war, dann war es wichtig, dass die anderen Jünger wussten, mit Petrus ist wirklich etwas geschehen. Und darum hat der Herr dann in Johannes 21 auch Petrus wieder einen Auftrag gegeben und gesagt, dass er einen Hirtendienst tun soll unter den Gläubigen. Und das war dann eben eine enorme Hilfe, dass Petrus nicht erwarten musste, ja, wenn später wenn ich später einen Dienst tue, dann kommen die plötzlich und sagen, was? Petrus, du hast den Herrn verleugnet und jetzt willst du der anderen seelsorgerlich helfen als Hirte. Nein, der Herr hat das klargestellt. Es ist alles gut. Die Schuld ist wirklich klar bereinigt. Und das Eindrückliche ist, in der Rede von Petrus in Apostelgeschichte 3 an die Volksmenge, da sagt er den Leuten da, die zuhörten, ihr habt den Gerechten verleugnet. Hätte einer sagen können, Petrus, ich habe eine Frage. Hast nicht du den Herrn verleugnet? Ja, natürlich. Aber es war geordnet. Klar. Wirklich. Nicht so ein bisschen vertuschen, ja? Unter den Tisch wischen. Klar geordnet. Und darum hatte er wieder die moralische Kraft, dass er anderen sagen konnte, ihr habt den Gerechten verleugnet. Und einen Mörder gefordert. So hat er das gesagt in Apostelgeschichte 3. Das ist also schön. Das ist wirkliche Wiederherstellung. Und das finden wir auch hier bei Hiob. Das war eine völlige Wiederherstellung. Und darum nennt Gott eben Hiob auch gegenüber den Freunden. Das ist übrigens mein Knecht Hiob. So wie Gott Hiob nannte im Himmel, nennt er ihn auch hier auf Erden. Gegenüber diesen Freunden. Und zwar viermal, wie schon gesagt. Und dann macht er klar, und Hiob bekommt jetzt noch einen besonderen Auftrag, er soll für euch beten. Und das hat er gemacht. Aber die Sache in Ordnung bringen mussten die selber. Lesen wir Verse 9 bis 10.
Da gingen Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamatiter, und machten es so, wie der Herr es ihnen befohlen hatte. Und der Herr erhörte Hiob. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte.
Schön. Also, die drei Männer müssen für sich selber ein Opfer bringen, ein Brandopfer. Und haben das auch dann gemacht. So wie das eben in Vers 8 schon vorgeschrieben war, nehmt euch 7 Stiere und 7 Widder. Also nicht ganz billige Opfer. Ja, was kostet ein Stier? 5.000 Franken. Ja, so 5.000, 6.000 Franken rechnen wir schon. Also, das war nicht eine Kollekte, ja? Und dann noch den Widder dazu. Aber es wird genannt ein Brandopfer. Und das ist erstaunlich, weil in Hiob 1 finden wir auch immer das Brandopfer erwähnt. Und zwar, da haben wir gelesen damals, Hiob 1, jedes Mal, wenn die Kinder Hiobs eine Geburtstagsfeier hatte Hiob Befürchtung, ob seine Kinder sich so im Festbetrieb sich plötzlich innerlich von Gott losgesagt haben. Und darum hat er immer als Hausvater für die Kinder dann ein Brandopfer dargebracht. Aber erstaunlich ist, warum ein Brandopfer? In den Beschreibungen der Opfer in 3. Mose 1 bis 7 für Israel, da finden wir zuerst das Brandopfer, aber das ist nicht in Verbindung mit Sünde, sondern es ist das Opfer zur Verherrlichung Gottes. Und dann finden wir das Friedensopfer in 3. Mose 3. Das ist das Opfer der Gemeinschaft und des Friedens mit Gott. Und dann kommt das Sünd- und das Schuldopfer. Warum bringt ihr da nicht ein Sünd- und Schuldopfer? Nun, interessant ist, auch bei Abraham finden wir das Brandopfer. Gott sagt in 1. Mose 22, dass Abraham seinen Sohn als Brandopfer darbringen soll. Und das Sünd- und Schuldopfer wird eigentlich erst später in der Bibel so für die Gläubigen eingerichtet. Und das ist wieder ein Hinweis auf das Alter des Buches Hiob, wo eben das Brandopfer auch benutzt wird für Sünde. Und eben Abraham lebte etwas nach Hiob, aber doch, er wurde geboren nach strenger biblischer Chronologie im Jahr 2111 vor Christus, also auch vor über 4000 Jahren. Eben dort wird auch das Brandopfer einfach so als das Opfer schlechthin genannt. Und hier wiederum genauso. Und was geschah, als Hiob für seine Freunde betete? Was geschah in dem Moment? Gott nahm ihn an. Das wird schon gesagt in Vers 9 am Schluss, ja?
Das Geschick wurde gewendet.
Das Geschick von Hiob wurde gewendet. Wie steht das in deiner Bibel?
Ja,
Vers 10.
Und der Herr wendete
Hiobs Geschick. Hiobs Geschick. Die Elberfelder hat, und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs. Ja. Gefangenschaft oder Geschick. Das ist das hebräische Wort, das immer wieder vorkommt, in der Form als Schwit oder Schwut, bedeutet das Gleiche. Das bedeutet Gefangenschaft oder Geschick. Und das ist ein fixer Ausdruck in der Bibel. Die Gefangenschaft oder das Geschick wenden. Das kommt etwa 20 Mal vor in der Bibel. Aber 19 Mal in Verbindung mit Israel. Und hier im Zusammenhang mit Hiob. Ja, das wird noch wichtig sein jetzt für uns im Weiteren. Aber also im Moment, als Hiob betete, wurde er, mit anderen Worten, gesund. Gott heilte ihn. Und wir haben gesehen, er litt ja unter Pest, und zwar weit fortgeschritten, seine Haut war schwarz geworden. Und all die Symptome, die wir kennen von Pest, werden im Buch Hiob beschrieben. Die haben wir nach und nach immer wieder gesehen und zur Kenntnis genommen. Dieses hohe Fieber, diese Bewusstseinstrübungen, furchtbare Schmerzen und so weiter und so fort. Und jetzt wird er gesund. Aber ausgerechnet in dem Moment, wo er für seine Freunde betete. Was drückt das aus?
Dass man für seine Feinde beten soll.
Ja, seine Freunde wurden ja seine Feinde.
Genau.
Und dadurch, dass er für sie beten konnte, zeigte er auch, dass er innerlich ihnen vergeben konnte. Und das ist auch ein hilfreicher Test, wenn Menschen an uns schuldig geworden sind. Dann sollen wir ihnen ja sofort in unserem Herzen vergeben. Nicht erst, wenn sie kommen und sich entschuldigen. Dann wird die Gemeinschaft wieder richtig hergestellt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Es gibt die grundsätzliche Vergebung im Herzen und die Vergebung, wenn jemand zurückkommt. Der Herr Jesus sagt in Lukas 17, wenn dein Bruder 7-mal am Tag gegen dich sündigt und er kehrt zurück und sagt, dass es ihm leid tut, dass er bereut, dann soll man ihm vergeben. Aber dann soll man ihm vergeben. Das ist eben diese Vergebung, bei der die Beziehung richtig repariert wird. Aber das bedeutet nicht, solange einer nicht zurückkommt, muss man nicht vergeben. Diese Vergebung ist grundsätzlich wichtig. Der Jesus sagt in Markus 11, 24, wenn ihr da steht und betet, so vergebt, wenn ihr gegen jemanden etwas habt. Und das ist eine Bedingung für Gebetserhörung. Können wir das aufschlagen? Markus 11. Es gibt eine ganze Serie von Bedingungen, dass Gebete erhört werden. Elf Vers 24 und 25, liest du, Sascha?
Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt.
Noch Vers 26.
Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben.
Ja, was bedeutet das konkret, wenn der Vater uns nicht vergibt? Jemand, der sich wirklich echt bekehrt hat, darf wissen, dass seine Schuld durch das Opfer des Herrn Jesus vor Gott grundsätzlich ausgelöscht ist. Jesus Christus hat am Kreuz nicht nur die Sünden getragen, jetzt auf mich bezogen, vom Mutterleib an bis zur Bekehrung, sondern auch von der Bekehrung bis heute. Aber ich darf sogar wissen, er hat alles damals getragen. Er hat ja alle Sünden getragen am Kreuz. Auch die, die noch in der Zukunft sind. Völlig. Das ist die grundsätzliche Vergebung Gottes. Und darum wird auch in Hebräer 10 gesagt, dass wir vollkommen gemacht worden sind, auf immer da, durch das Opfer des Herrn Jesus. Aber jetzt kommt das praktische Leben dazu. Wenn ich als Kind Gottes sündige, dann stellt das zwar nicht die Rettung in Frage, aber die Gemeinschaft mit dem Vater wird getrübt. Es gibt Blockade. Und eine Auswirkung von Blockade ist eben, dass Gebet nicht erhört wird. Darum sagt der Herr, dass gerade in Verbindung mit dieser Verheißung zur Gebetserhörung und sagt, und jetzt noch etwas. Wenn ihr da steht, dann müsst ihr vergeben. Und wenn ihr nicht vergebt, dann ist auch eure Beziehung zum Vater blockiert. Da gibt es kann man keine Gebetserhörung erwarten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt, wenn man sich so selber testen muss, in solchen Konfliktsituationen. Habe ich dieser Person, die mir sehr Unrecht getan hat, vergeben? Und sich fragen, kann ich wirklich von Herzen für diese Person beten? Und man kann ja sich selber täuschen, nicht wahr? Und Dinge überspielen und so weiter. Aber so kann man sich selber erforschen, ob da Bitterkeit da ist oder nicht. Und wir sehen bei Hiob, er betet für diese bösen Freunde. Und Gott heilt ihn. Da wird er gesund. Und Gott gibt ihm alles zurück, was er früher hatte, diesen gewaltigen Reichtum, aber doppelt. Haben wir gesehen, Vers 10. Um das Doppelte. Und jetzt liest noch weiter Verse 11 bis zum Schluss.
Und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu Hiob und aßen mit ihm in seinem Haus. Und sie bezeugten ihm Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Und schenkten ihm ein jeder eine Kesita und einen goldenen Ring. Und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter. Und er gab der ersten den Namen Jemima, der zweiten den Namen Kezia und der dritten den Namen Keren-Hapuch. Und es wurden im ganzen Land keine so schönen Frauen gefunden wie Hiobs Töchter. Und ihr Vater gab ihnen einen Erbteil unter ihren Brüdern. Hiob aber lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Geschlecht. Und Hiob starb alt und lebenssatt.
Wunderbar. Über dieses ganze Kapitel der Wiederherstellung Hiobs könnten wir einen Vers aus dem Neuen Testament als Titel setzen. Welchen?
Siehe, ich mache alles neu.
Jawohl, natürlich. Aber ich würde jetzt sagen, noch einen. Es gibt oft mehrere Möglichkeiten. Aber einen, wo Hiob erwähnt wird. Und wo dieses Kapitel im Neuen Testament
über das Ende
erwähnt wird. Jawohl.
Das,
jawohl, das ist Jakobus, genau. Jakobus 5, Vers 11. Denn da wird genau Bezug genommen auf Hiob 42. Eben auf unser abschließendes Kapitel. Darf ich bitten? Jakobus 5, 11.
Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen.
Ja. Also hier in dieser Wiederherstellung sehen wir, der Herr ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Und das war immer, auch in all den Leiden, wo Hiob verzweifelte und sich fragte, warum Gott ihm zum Feind geworden sei. Aber der Herr hat immer mit Hiob gefühlt. Es war so wie in Jesaja, lassen wir aber Jakobus offen, aber diesen kostbaren Vers müssen wir noch aufschlagen dazu. Jesaja 63, genau. Du weißt genau, was ich denke. Jesaja 63, und zwar Vers 9. Da geht es um Israels Not.
Bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt, und der Engel seines Angesichts rettete sie. In seiner Liebe und seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit.
Ja, hier erfahren wir, dass Gott in all unserer Bedrängnis selber auch Bedrängnis empfindet. Das würden wir nicht sagen, behaupten zu sagen, aber es steht da in der Bibel. In all ihr Bedrängnis war er bedrängt. Und das durfte Hiob also hier erleben. Und In Jakobus 5, Vers 11, wo sieht man, dass er direkt auf Hiob 42 Bezug nimmt? Wörtlich meine ich. Wo nimmt er wörtlich Bezug? Also wörtlich meine ich im Wortlaut nimmt er Bezug auf Kapitel 42.
Von dem Ausharren Hiobs abgegeben.
Ja, aber das Ausharren wird ja nicht speziell erwähnt als Wort. Also von der Formulierung her meine ich.
Ja, das Ende habt ihr gesehen.
Das Ende. Und wo kommt das Ende vor in Hiob 42? Das Wort Ende.
Aha.
Sascha hatte gelesen aus der Schlachter 2000, nicht wahr? Und ganz wörtlich steht eben in Vers 12, und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und Schlachter hat das eben ein bisschen vereinfacht. Lies nochmals.
Und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres.
Ja, späteres Leben, früheres Leben. Aber ganz wörtlich steht eben das Ende Hiobs. Und das wird hier genannt das Ende des Herrn. Das heißt, dieses Ende, das der Herr für Hiob gemacht hat, indem er ihn so reich segnete um das Doppelte. Und so wird also hier im Neuen Testament ganz klar gemacht, das Buch Hiob ist für Christen ganz, ganz entscheidend wichtig. Dass wir das ständig vor uns haben, dieses Beispiel von Ausharren und Durchhalten durch die schwersten Nöte des Lebens hindurch. Und die Gemeinde hat durch 2000 Jahre Geschichte hindurch so viel Böses und Schreckliches gesehen. Wie Hiob. Und trotzdem, der Herr war immer treu. Man fragt sich, warum lässt Gott zu, dass dort Missionare und da Gläubige, die für den Herrn gezeugt haben, umgebracht werden. Und es geschieht. Und da kommt die Frage nach der Gerechtigkeit auf. Ja, wie im Buch Hiob. Aber da wird beantwortet, dass auch durch alle bösen Dinge des Lebens hindurch bleibt die Liebe Gottes fest und unangetastet. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Und Gott ist Liebe. Das lernen wir durch das Buch Hiob. Und so war dieses Buch eben eine Ermutigung für die Gläubigen durch all die Jahrtausende hindurch. Nicht nur durch 2000 Jahre im Alten Testament von Hiob bis zum Kommen des Messias, bis zum Kommen Christi, sondern auch in den vergangenen 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und tatsächlich in der Kirchengeschichte hat man sich sehr oft und viel mit Hiob beschäftigt. Aber etwas fällt auf, im Judentum, so durchs Mittelalter hindurch, Mittelalter rechnet man ab 600 nach Christus, Mittelalter hindurch beschäftigen sich die Rabbiner nicht oft mit dem Buch Hiob. Und das Buch Hiob wird übrigens nie im Zusammenhang mit dem Synagogengottesdienst gelesen. Ja? Das Buch Prediger wird gelesen. Wann? Jetzt? Jetzt gerade? Während Laubhüttenfest. Während Sukkot. Und das Buch Ruth wird gelesen in der Synagoge beim Pfingstfest. Beim Pfingstfest, ja, bei der Weizenernte. Und so werden verschiedene Bücher gelesen an bestimmten Festen und es werden auch immer Abschnitte aus den verschiedensten Propheten gelesen bei der Sabbatlesung an jedem Sabbat, wenn man durch die ganzen fünf Bücher Mose hindurchkommt. Aber eben das Buch Hiob nicht. Es ist komisch, diese Vernachlässigung. Und plötzlich gibt es eine Wende. Das beginnt so im 17. Jahrhundert. Und zwar unter Juden, die durch die Aufklärungszeit beeinflusst sind und liberal werden. Vorher gab es nur orthodoxe Juden. Ab der Aufklärungszeit wird nicht nur das Christentum zerstört und liberal gemacht und bibelkritisch. Das kam im Judentum auch. Und derzeit wird aber das Interesse an Hiob wach. Und das geht weiter. Im 20. Jahrhundert wird sogar in der Literatur, auf Deutsch, auf Jiddisch, auf Hebräisch, von jüdischen Autoren, von weltbekannten Autoren, wird Hiob, wird gewissermaßen die Deutefigur in der Literatur für Israel und all seine Leiden. Plötzlich wird Hiob, ganz interessant, und nach 1945, es explodiert die Literatur unter Juden zu dem Thema. Es werden Romane geschrieben, Gedichte zum Thema Hiob und Theaterstücke. Aber bis hin zu ganz liberal, zum Beispiel Chanoch Levin ist ein Theaterschreiber, hat das Leben Hiobs als Theaterstück geschrieben, wurde uraufgeführt 1981 in Tel Aviv. Und dort geht es darum, letztlich zu zeigen, die Frage nach dem Leiden, da soll man auch gar keinen Sinn darin suchen. Merkt man, diese Verehrung. Aber das Buch Hiob, die Person Hiob, das fasziniert gerade die Liberalen, besonders im Judentum. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, kann man Hiob denn in Verbindung bringen mit dem Judentum? War Hiob ein Jude? Nein. Ja, er lebte ja vor Abraham. Es konnte ja gar keine Juden geben damals. Aber wir haben im Alten Testament ein ganzes Buch, das handelt von einem Nichtjuden, der so gerecht ist. Also auch in seiner Glaubensgerechtigkeit so ein leuchtendes, einzigartiges Beispiel ist. Und wir wissen ja, das habe ich ja ganz am Anfang, als wir Hiob begannen zu betrachten, erklärt, in der jüdischen Überlieferung, im Talmud, wird klar überliefert, dass Mose das Buch Hiob in seiner letzten Fassung, inspiriert durch den Heiligen Geist, Israel übergeben hatte. Die Bibel Israels nach dem Auszug aus Ägypten, 1606 vor Christus, nach strenger biblischer Chronologie, war schließlich am Ende der Wüstenwanderung fünf Bücher Mose. Die fünf Bücher Mose, dann das Buch Hiob und Psalm 90. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Und da beschreibt er nämlich die Erfahrungen der Wüstenwanderung in Verbindung mit dem Tod. Eine ganze Generation, die aus Ägypten ausgezogen war, starb in den 40 Jahren. Und darüber spricht er und er sagt, so lehre uns denn, zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz empfangen. Und das war die Bibel damals. Und erst mit Josua kam dann ein weiteres Buch dazu. Er schrieb das Buch Josua. Und dann das Buch Richter, das wurde geschrieben durch Samuel, der Prophet Samuel. Das wissen wir alles über diese wichtigen Informationen durch die jüdische Überlieferung im Talmud. Ja, und dass Hiob ein Geschenk wurde für Israel ganz am Anfang, ist sehr wichtig. Gott hat nämlich dieses Volk auserwählt. Als sein Volk. Und da war eine Gefahr drin, man kann nämlich stolz werden auf Auserwählung. Und die Goyim verachten. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum im orthodoxen Judentum im Mittelalter Hiob nicht so gern studiert wurde. Man betrachtete Hiob als einen Goy. Goy ist so die Bezeichnung für einen aus den Heidenvölkern, im Gegensatz zum Volk Israel. Goyim, das ist dann die Mehrzahl. Die Goyim, das sind die Heiden, und der Goy. Hiob ist ein Goy. Aber gleichzeitig in der Geschichte der Kirche ist Hiob wichtig. Als Beispiel für Ausharren in Not und in Schwierigkeiten. Eben wie Jakobus 5, 11 betont, wie wichtig das Alte Testament ist. Und dort eben das Buch Hiob insbesondere, im Zusammenhang mit dem Leiden. Ja, und dann sehen wir aber so in der Neuzeit dieses jüdische Interesse an Hiob. Und das wäre eine Brücke, um mit säkularen Juden ins Gespräch zu kommen. Über Hiob. Und gerade die Hiob-Literatur im säkularen Bereich, da bekommt man gute Beziehungen. Und warum hat Mose dieses Buch gegeben? Um Israel zu bewahren, ihr müsst nicht stolz sein, weil ihr auserwählt seid als Nation. Denn auch Nichtjuden können ein Leben so zur Ehre Gottes leben wie Hiob. Und das nimmt so einen großen Platz ein, nicht wahr? 42 Kapitel. Das war also gerade, um Israel vor Stolz zu bewahren. Aber man kann Gottes Vorkehrungen auch missachten. Und darum, wie gesagt, im Judentum des Mittelalters, Hiob spielt so eine Nebensache. Aber Hiob, von ihm heißt es, und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, 42,10. Oder eben Schwut kann man übersetzen mit, der Herr wendete das Schicksal Hiobs. Und schlagen wir mal auf, Jeremia 31. Es lohnt sich, alle 20 Stellen zusammenzusuchen in der Bibel. Weil das wird ein Ausdruck, der für die biblische Prophetie ein Schlüsselbegriff ist. Liest du, Sascha, 31, 1 bis 2. Was sage ich? 31, 23, bitte.
So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels. Man wird dieses Wort wiederum sagen im Land Juda und in seinen Städten, wenn ich ihr Geschick wenden werde. Der Herr segne dich, du Wohnung der Gerechtigkeit, du heiliger Berg.
Jawohl. Und davor in Kapitel 30, Vers 3.
Denn siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden werde, spricht der Herr, und ich werde sie wieder in das Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe, und sie sollen es in Besitz nehmen.
Ah, in der Zeit, wenn das jüdische Volk wieder heimgeführt wird, nämlich aus der weltweiten Zerstreuung, ins Land der Väter, das ist die Zeit, in der Gott in einem Prozess das Schicksal des jüdischen Volkes wendet. Und das hat begonnen 1882 mit der ersten großen Einwanderungswelle, damals hauptsächlich aus Russland. Tausende von Juden sind heimgekehrt ins Land der Väter. Da begann diese Wende des Schicksals. Lies noch, es kommt in Jeremia noch mehr vor, aber lies noch aus Joel. Wo sind die kleinen Propheten?
Der dritte.
Und zwar Joel 4, Vers 1 und 2.
Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben.
Ja, also, Gott sagt, hier wird das Schicksal wird gewendet von Juda und von Jerusalem. Und wenn wir denken, im Jahr 1882 kehrten Juden zurück, erste Einwanderungswelle, dann kam die zweite, 1904, und dann kam der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg. Aber der wurde so entscheidend, denn in diesem Weltkrieg wurde das Osmanische Reich, dieses Islamische Reich der Türken, zusammengeschlagen von den Engländern und Franzosen. Und dann wurde das Land Palästina frei für das jüdische Volk. Und während des Krieges haben die Engländer die Balfour-Erklärung herausgegeben und gesagt, wir werden uns einsetzen für eine nationale jüdische Heimstätte in Palästina. Wow. So etwas hat es 2000 Jahre nicht gegeben. Das Schicksal Judas wird gewendet. Aber dann kam der Zweite Weltkrieg. Also der schrecklichste Krieg der ganzen Menschheitsgeschichte nach dem Ersten. Die zwei einzigen Weltkriege waren Schlüsselrollen. Und da wurden zwar 6 Millionen Juden vernichtet, aber danach hat die Mehrheit in der UNO gestimmt für die Schaffung eines Judenstaates, einer nationalen Heimstätte in Palästina. Wow. Das Schicksal Judas wird gewendet, aber in einem Prozess, nicht wahr? Und der Erste Krieg, Weltkrieg hat das Land geöffnet für die Juden und der Zweite Weltkrieg hat den Weg zum Staat freigemacht. Das wäre heute nicht mehr denkbar. Aber unter dem Eindruck der Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg. Und dann kam 1967 ein weiterer Versuch der Araber, den Judenstaat auszulöschen. Nach 6 Tagen war Ruhe an allen Fronten und der Tempelberg aus Jerusalem ist in der Hand des jüdischen Volkes. Das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde. Und so ist das alles geschehen in einem Prozess, diese Wende des Schicksals, und das geht weiter. Aber was interessant ist, wer spricht hier in Joel 4, 1? Das ist der Messias. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in die Talebene Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen rechten über mein Volk. Wie bitte? Ja, er wird dort sein. Das heißt also, diese Wende des jüdischen Schicksals soll geschehen in der Epoche, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn dann schließlich der Messias im Tal Josaphat, das ist das Tal in Ostjerusalem, beim Tempelberg, wenn er dort stehen wird. Er wird auf dem Ölberg kommen, sagt Zacharia 14, und dann wird er dort im Tal Josaphat stehen und wird abrechnen mit den Völkern. Weil sie sein Land geteilt haben wir gelesen. Und die Engländer haben das gemacht. Nach dem Ersten Weltkrieg haben sie die erste Teilung Palästinas gemacht. Und haben ganz Jordanien den Palästinensern gegeben. Ja. Das war nämlich auch Palästina. Jordanien. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat die UNO den Rest nochmals geteilt. Sie haben das Land geteilt, nach ihren Ideen. Und nicht Gott gefragt, was gehört dem jüdischen Volk. Und da wird dann abgerechnet werden. Aber jetzt sehen wir, Hiob ist tatsächlich ein Bild für Israel. Die Leiden Hiobs sind ein Bild für Israel. Und gerade diese Wende seines Schicksals ist ganz klar ein Hinweis auf die endzeitliche Wiederherstellung Israels. Und dann heißt es, Gott gab Hiob alles um das Doppelte. Jesaja 61, 7. Spricht Gott zu Israel in der Endzeit.
Die erlittene Schmach wird euch doppelt vergolten und zum Ausgleich für die Schande werden sie frohlocken über ihr Teil. Denn sie werden in ihrem Land ein doppeltes Erbteil erlangen und ewige Freude wird ihnen zuteil werden.
Zweimal, wie gesagt, das Doppelte wird Israel bekommen. So wie Hiob. Und dann sehen wir die Bekannten, Schwestern, Brüder, also all die, die sich von Hiob abgewendet hatten. In den früheren Kapiteln haben wir gesehen, alle haben sich von ihm abgewendet. Die kommen zurück. Und was machen sie? Sie trösten ihn. Und bezeugen ihm ihr Beileid. Und was sagt Gott den Völkern dieser Welt in Jesaja 40, Abvers 1? Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Sie haben genug gelitten. sagt Jesaja 40,1. Genau wie da. Die kommen, um zu trösten. Und dann heißt es weiter, alle geben ihm. Und sie gaben ihm an jeder eine Kesita und jeder einen goldenen Ring. Und in Jesaja 60, Vers 5 lesen wir,
wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen.
Pah, der Reichtum der Nation wird zu dir kommen. Mögt ihr euch noch erinnern, vor Jahren, als da Druck gemacht wurde von manchen Juden, dass diese Gelder auf Konten und Anrechte bei Versicherungen und so weiter, dass das alles jetzt rauskommt, was da den Juden quasi gestohlen worden war von Nicht-Juden. Und das hat viel Judenhass ausgelöst, dieses Beharren auf diesem Recht. Und damals habe ich an diese Stelle gedacht, wartet doch bitte, das kommt alles noch. Aber nicht frühzeitig etwas erzwingen. Aber Gott sagt, dass der Reichtum der Nationen wird zum Volk Israel gebracht werden. Aber eben nicht auf diese Art, die dann doch zu viel Bitterkeit und Unverständnis geführt hat. Und dann noch etwas, Vers 12. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und dazu lesen wir Hesekiel 36. Da geht es auch um die Endzeit, Vers 24, Rückkehr der Juden aus aller Welt ins Land Israel zurück. Und in dem Zusammenhang wird in Kapitel 36, Vers 11 gesagt,
ich will Menschen und Vieh auf euch zahlreich machen, und sie werden sich mehren und fruchtbar sein. Ich will euch bevölkern wie in alten Zeiten und euch mehr Gutes erweisen als je zuvor. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin.
Jawohl. Und ganz wörtlich übersetzt die Elbefelder, wie in euren Vorzeiten und werde euch Gutes tun, mehr als in euren Anfängen. Und hier haben wir eben wörtlich, segnet das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Also ganz gewaltig. Und jetzt kommt noch dazu. Hiob sah den Herrn mit seinen Augen. Und in Jesaja 12, Vers 10 lesen wir, und ich werde meinen Geist ausgießen über das Haus Juda, über das Haus Israel, über das Haus Davids, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Wenn der Herr Jesus kommen wird auf dem Ölberg, Zacharja 14, dann werden sie auf ihn blicken, ihn sehen. Und was geschieht dann nach Zacharja 12, Vers 10? Dann wird beschrieben bis zum Schluss des Kapitels, wie es eine nationale Wehklage geben wird. Und sie werden Buße tun. Und das bedeutet, sie werden Jesaja 53, so wie es da steht, beten. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem er das Angesicht verbirgt. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Die werden so wehklagen, Buße tun in Staub und Asche. Also ganz eindrücklich dann, wenn eben nach Vers 10 der Herr seinen Geist über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem ausgießen wird. Werden sie ihn sehen, genauso wie hier. Und das Ganze wird ja geschehen nach nach Offenbarung 13, in der Zeit des Tieres aus dem Meer. Offenbarung 13, Vers 1, das ist der kommende Diktator des Westens. Und des Tieres aus der Erde. Offenbarung 13, Vers 11. Der Antichrist. Und was hatten wir gerade in Kapitel 41? Die Beschreibung von Behemoth, der Saurier auf der Erde. Und danach Leviathan, der Saurier aus dem Meer. Also in den Tagen dieser schrecklichen Tiere wird Israel durch die große Drangsal hindurchgehen. Das sind die Leiden Hiobs. Und man wird sich Fragen stellen um die Nationen. Was ist mit denen? Warum müssen die so leiden? Und das ist Gottes Volk. Und sie müssen sich wie Hiob mit dem irgendwie zurechtfinden. Aber dann wird der Herr selber kommen. Und zwar im Sturmwind. Habakkuk 3. Und sie werden ihn sehen mit ihren Augen. Und die ganze Nation, die übrig bleibt, wird Buße tun. Und Gott wird ihr Schicksal dann vollständig wenden und alles doppelt zurückgeben und ihr Ende mehr segnen als ihren Anfang. Also ganz wunderbar, wie das Buch Hiob eine prophetische Bedeutung hat auf Israel. Und darum können wir da wirklich die Brücke schaffen mit säkularen Juden, die sich für Literatur interessieren, das Thema Hiob, das Thema Leiden und Sinn des Leidens. Das ist ganz wichtig. Und dann kann man eben antworten, doch, Leiden hat einen Sinn. Das ist Verzweiflung, wenn ihr das einfach wegtut. Gut, einer hat geschrieben von diesen neueren Autoren, ich glaube quasi an die Existenz der Sonne, auch wenn die Sonne nicht scheint. Und ich glaube auch an Gott, auch wenn er schweigt. Ja? Und das ist eben etwas, was Hiob erlebt hatte, in all diesen Bedrängnissen und Diskussionen. Der Herr hat nie gesprochen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat Martin Buber, der ja noch vor den Nazis fliehen konnte, nach Amerika, hat er Vorträge gehalten und dann ein Büchlein darüber geschrieben, Gottes Finsternis. Und damit wollte er nicht sagen, Gott existiert nicht, wie die atheistischen Philosophen, sondern er wollte sagen, hat das Wort selber erfunden, Gottes Finsternis. Wie bei der Sonnenfinsternis. Die Sonne ist immer noch da, aber sie ist verborgen, verhüllt. Und seit der Judenvernichtung muss man hinstehen und sagen, Gott ist immer noch da. Aber viele Menschen in unserer Gesellschaft sagen, wo ist Gott? Ich spüre nicht. Sie erleben eine Gottesfinsternis. Traurig. Aber dann dürfen wir eben Zeugen sein in einer Zeit der allgemeinen Gottesfinsternis. Wir haben Gott erlebt. Und wir erleben ihn gerade durch Leiden hindurch, wie er da ist. Und eben diesen Gott, der mitfühlt und der unserem Leiden Sinn und Bedeutung gibt, genauso wie er Hiob eben durch diese Leiden näher zu ihm gebracht hat. Und eben gezeigt hat, wie Gott souverän über allem steht und aus dem Bösen Gutes hervorkommen lässt. Wollen wir hier schließen.